und habe dort einen Text entdeckt, der mich erst ziemlich fasziniert hat und gereizt hat. Als ich mich dann vorbereitet habe, habe ich mir noch überlegt, ob das wohl so eine gute Idee war. Ihr werdet das gleich noch merken. Es geht auch um Chancen und in dem Fall um verpasste Chancen. Wir finden diesen Text in Lukas Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Da steht Jesus vor Jerusalem. Und ich lese einfach mal diese Verse. Lukas 19, 41 bis 48. Als Jesus Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über die Stadt. Der Friede war dir so nahe. Warum nur wolltest du ihn nicht haben? Und auch jetzt willst du ihn nicht, sagte Jesus traurig. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufwerfen und dich von allen Seiten belagern. Wenn deine Mauern fallen, werden alle Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er die Händler hinauszujagen und rief, Gott sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag lehrte er im Tempel, obwohl die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes nach einer passenden Gelegenheit suchten, Jesus umzubringen. Noch konnten sie nichts gegen ihn unternehmen, wenn sie nicht zugleich das Volk gegen sich aufbringen wollten. Denn die Menschen hörten Jesus gern zu und achteten auf jedes seiner Worte. Vater, und jetzt bitte ich dich einfach, dass du uns hilfst, dieses Wort richtig zu verstehen, es aufzunehmen in uns und ihm Raum zu geben, Herr, dass es Frucht bringen kann für dich. Amen. Jesus steht vor dieser Stadt Jerusalem und er kommt nicht als Tourist, wie viele von uns, vielleicht oder manche von uns das schon gemacht haben. Er steht vor dieser Stadt und er weint, weil diese Stadt das Angebot Gottes für den Frieden hatte und es abgelehnt hat. Ich habe mir gedacht, so, wir lesen oder sind immer versucht, diese Texte so zu lesen. Ja, die Leute damals, die haben es richtig versemmelt. Die haben richtige Fehler gemacht. Die hatten den Frieden vor ihrer Nase und wollten ihn nicht haben, sagt Jesus. Und wenn wir so ein bisschen nach vorne blenden, was im Evangelium dann später berichtet wird, dann haben wir Jesus vor uns, wie er neben Pilatus steht und auf der anderen Seite steht ein Verbrecher. Und das Volk hat die Wahl zwischen dem Fürst des Friedens und dem Mörder und sie wählen den Mörder und sagen, dass der Mörder freigelassen werden soll. Und dann kommt dieser Satz, der mich seit jeher so, ja, ich möchte nicht sagen fasziniert, aber der mich so gepackt hat, und wo ich mir so gedacht habe, was haben diese Leute damals getan, wo sie geschrien haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und dann sehen wir, wie Gott mit dieser Entscheidung, die dieses Volk damals getroffen hat, umgeht. Das Volk hat gesagt, wir wollen diesen Mann nicht. Sie hatten das Angebot zum Frieden und sie haben sich dagegen entschieden. Und Gott respektiert ihre Entscheidung. Und das ist was, worüber ich immer wieder nachdenken muss und was mich immer wieder so ein bisschen nachdenklich macht, dass Gott sich nicht über unsere Entscheidungen hinwegsetzt. Du kannst dich entscheiden, wie du willst. Und Gott sagt, ich respektiere das. Deine Entscheidung wird Konsequenzen haben. Aber Gott respektiert deine Entscheidung. Wird da gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Der Effekt, den es hatte damals, war, dass Jesus sagt, die Stadt wird belagert werden, es wird ein Wall gebaut werden und so weiter. Und Jerusalem wurde tatsächlich belagert. Im Jahr 70 nach Christus zum Passafest, beginnend mit dem Passafest, rückte die römische Armee an und schloss nicht nur die Bewohner von Jerusalem in diese Stadt ein, sondern auch die vielen Festgäste, die da waren. Und im Sommer, als die Belagerung der Stadt nicht so richtig vorwärts ging, hat Titus dann einen Wall um die Mauern Jerusalems gebaut, wie Jesus das vorhergesagt hatte. Und durch den Hunger, der anschließend in der Stadt ausbrach, starben schon viele Menschen. Ende August war die Belagerung der Stadt dann abgeschlossen und die römischen Soldaten sind durch die Straßen gegangen und haben den Rest der jüdischen Bevölkerung, der noch da war, abgeschlachtet. Flavius Josephus schreibt in seinem Buch Der jüdische Krieg dazu, dass 1,1 Millionen Menschen damals starben. Und es war für die damalige Zeit eine unglaublich hohe Zahl. Wenn wir denken, während des Zweiten Weltkriegs sind hier auch Millionen von Menschen gestorben. Aber das war über einen sehr langen Zeitraum, während es in Jerusalem, gut, es ging auch etliche Monate, aber das muss ein unglaubliches Schlachten gewesen sein. Und genau das, was Jesus vorhergesagt hat, nämlich, dass die Stadt erobert wird und dass die Bewohner umgebracht werden, dass die Stadt im Prinzip dem Erdboden gleichgemacht wird, genau das ist anschließend eingetreten, so wie er es gesagt hat. Und so ähnlich ist es für uns heute auch. Wenn wir den Fürsten des Friedens ablehnen, dann wird Gott unsere Entscheidung respektieren. Und dann werden auch wir Konsequenzen tragen müssen. Ich möchte heute Morgen nicht über die Hölle reden. Manche haben auch Probleme mit dem Wort. Du kannst es Hölle nennen, du kannst es eine Ewigkeit ohne Gott nennen. Wir werden zum Teil sogar schon hier auf Erden Konsequenzen tragen, entweder wenn wir uns für Jesus entscheiden oder gegen ihn. Und ich muss sagen, die Konsequenzen, die ich bisher erlebt habe in meinem Leben, seit ich mich für ihn entschieden habe, die bestärken mich darin, diesen Weg auf jeden Fall nicht mehr zu verlassen, weil ich einfach merke, wie gut es ist, mit ihm zu gehen. Und ich möchte es auf keinen Fall wieder hergeben. Aber umgekehrt ist es eben auch so. Ich werde über diesen Frieden nachher gleich noch ein bisschen mehr sagen, aber eins ist auf jeden Fall klar, wenn wir Gott zu unseren Lebzeiten in unser Leben lassen, dann werden wir einen Segen haben und werden viele Vorteile haben davon. Während wenn wir diesen Fürsten des Friedens aus unserem Leben aussperren, dann werden wir eben den Frieden, den er verspricht, auch nicht haben. Und da kommt in unserem Text, den wir gelesen haben, noch eine zweite Sache. Also das eine ist, dass Gott sagt, wenn ihr als Volk diesen Fürsten des Friedens, diesen Frieden, den ich euch anbiete, wenn ihr den nicht haben wollt, dann werdet ihr Konsequenzen tragen müssen. Aber dann kommt dieser zweite Teil, wo Jesus in den Tempel geht und wo Gott schon wieder nicht der liebe Gott ist. Ich habe mir eigentlich abgewöhnt, vom lieben Gott zu reden. Manche tun das immer noch gerne, manche beten auch zum lieben Gott. Das ist ja auch richtig, Gott ist Liebe. Also die Bezeichnung an sich ist nicht falsch in sich, aber das Bild, die Vorstellung, die da vermittelt wird, dass Gott eben immer der liebe Gott ist und dass Gott gefälligst brav zu sein hat und dass Gott gefälligst nett zu uns sein muss und dass Gott eben immer positiv sein muss, diese Vorstellung, die da wird uns in der Bibel eben ein ganz, nicht ein ganz anderes, aber doch ein, also es gibt einfach noch eine andere Seite und die sehen wir hier an Jesus. Und vielleicht findet es mancher auch ein bisschen erschreckend oder bestürzend oder seltsam, dass Jesus hier plötzlich so ein ganz anderes Gesicht zeigt. Wir lesen in anderen Berichten, dass er sich sogar eine Peitsche gemacht hat und hier richtig aufgeräumt hat im Tempel, beziehungsweise er hat eigentlich eher nicht aufgeräumt, sondern Unordnung gemacht, er hat die Tische umgeschmissen, er hat ist richtig handgreiflich geworden. Jesus treibt die Händler aus dem Tempel raus und man fragt sich schon, warum macht er das eigentlich? Warum ist Jesus, der sonst irgendwie so ein Ausbund an Ruhe und Freundlichkeit ist, der zu allen Menschen nett ist, sogar zu denen, die sonst niemand mag, warum verhält sich Jesus an dieser Stelle so drastisch? Und ein Teil erklärt sich sicher daher, dass Jesus diesen Tempel, in Matthäus wird uns das berichtet, als der 12-jährige Jesus da verloren geht von seiner Familie und der nachher gefunden wird, sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? So, Jesus hatte zu diesem Tempel, weil es eben das Haus Gottes war, sicher eine besondere Beziehung und er hat geeifert um sein Haus, so wie es im Alten Testament vorhergesagt wird. Aber letztendlich liegt es daran, dass Jesus hier sieht, dass das, was eigentlich positiv gedacht war, nämlich ein Haus zu haben, wo Gott gegenwärtig ist, wo man Gott begegnen kann, wo es eigentlich darum geht, dass Gott und die Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass das eigentlich in Äußerlichkeiten erstarrt ist. Und dass das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat, was in diesem Ort passieren sollte, eben nicht mehr so passiert, sondern dass es nur noch ums Geschäfte machen geht, dass es um Äußerlichkeiten geht, dass hier eigentlich ein großer Kommerztempel draus gemacht worden ist. Und das, um was es eigentlich ging, dass das in den Hintergrund tritt. Und das ist das, womit wir ja in unserer Gesellschaft und auch im Leib Christi immer wieder zu kämpfen haben, dass Bewegungen anfangen, weil sie sagen, das ist alles nur noch Äußerlichkeit, das ist nur noch Hülse. Und wir möchten das wieder auf eine Ebene zurückholen, wo es persönlich ist, wo es lebendig ist. Und das ist eigentlich in jeder Erweckungsbewegung so gewesen. Das war bei Luther damals so, das war im Methodismus so, das war bei den Baptisten so, in der Pfingstbewegung. Du siehst es immer wieder, dass man gesagt hat, also das, was hier so an Frömmigkeit gelebt wird, das ist so äußerlich, da geht es eigentlich nicht mehr um das Zentrum. Wir möchten das Zentrum wieder neu betonen. Und dann geht es eine Weile, ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte, und ohne das zu merken, sind diese Bewegungen immer wieder in der Gefahr, selber so sich auf das Äußere zu verlegen. Die Gemeinden wachsen. Das, was vorher irgendwie so familiär, spontan alles war, das braucht plötzlich Regelungen. Da muss man Ordnungen aufstellen, muss Gesetze aufstellen. Und dann funktioniert das plötzlich nicht mehr so reibungslos. Und dann geht es plötzlich um Macht, dann geht es um wer hat wann was zu sagen. Und plötzlich geht es nicht mehr um Gott. Gott ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es geht um eine Selbstverwaltung. Und es geht um so viele Dinge, die eigentlich gar nicht mehr so zentral sind. Und diese Gefahr, die besteht immer wieder. Und wir müssen da aufpassen, dass wir schauen, dass der Mittelpunkt im Mittelpunkt bleibt. Und das ist wichtig für uns auch persönlich, dass wir uns das bewahren, was wir am Anfang hatten. Jesus sagt irgendwann mal in der Offenbarung zu einer Gemeinde, sagt, wo ist deine erste Liebe geblieben? Du hast gut angefangen, aber du hast nicht gut weitergemacht. Und so sind wir immer wieder in der Gefahr, dass wir am Anfang, wo diese Begeisterung da war, da haben wir Dinge getan, ja, weil unser Herz einfach voll war und weil wir diese Beziehung zu Jesus hatten. Wir haben Dinge erlebt, wir haben, ja, es war einfach Leben da. Und mit der Zeit haben wir uns eingerichtet. Wir haben uns gewöhnt an die Gnade Gottes. Wir haben uns gewöhnt an die Güte Gottes. Wir haben uns gewöhnt daran, dass wir mit ihm gehen können. Und plötzlich ist es nicht mehr frisch und es ist nicht mehr lebendig, sondern wir verwalten eigentlich das, was war. Und wir verlieren uns zum Teil in Äußerlichkeiten. Wir haben das im persönlichen Bereich, wir haben das bei uns als Gemeinde, wo wir immer wieder in dieser Gefahr stehen, dass wir mehr auf die Äußerlichkeiten schauen, als auf das, was wirklich das Zentrum ist. Wir haben es in unserem Gemeindeverband, wir haben es im ganzen Leib Christi. Und ich denke, das ist eine konstante Herausforderung für uns, zu schauen, dass das Haus Gottes ein Bethaus bleibt. Und dass wir uns nicht in irgendwelchen Äußerlichkeiten verlieren. Und Gott ist an dem Punkt sehr scharf, wenn wir darüber nachdenken, als Jesus gefragt hat, was ist das höchste Gebot? Da spricht Jesus nicht vom Zehnten und von den Abgaben für den Tempel und dass die Gehälter pünktlich bezahlt werden können und was weiß ich was. Und da spricht auch nicht von dem Segen, den wir haben können, wenn wir geben, so wie es heute oft in den Fernsehgottesdiensten gemacht wird. Sondern er sagt, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit allem, was in uns ist und unseren Nächsten wie uns selbst. Und eigentlich reicht es. Das ist das Zentrum des Evangeliums und darum geht es Jesus. Und alles, was drumherum ist, soll unterstützend sein für dieses zentrale Anliegen und nicht den Fokus wegbewegen von dem, was eigentlich wichtig ist. Und wenn ich dann an so Stellen denke, die wir im Alten Testament schon haben und im Neuen Testament sie dann auch wiederholt werden, wo Jesus nicht nur an dieser Stelle über Jerusalem weint, ein paar Kapitel vorher schon haben wir die Stelle, wo es heißt, Lukas 13, 34, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ich hoffe, dass dir das noch nie passiert ist, aber vielleicht kannst du das nachvollziehen als jemand, der vielleicht selber Kinder hat. Wenn du deine Kinder um dich sammeln möchtest und sie in den Arm nehmen möchtest und die Kinder sagen, nee, danke. In Jesaja 65, Vers 2, da sagt Gott, die ganze Zeit überstreckte ich einladend die Hände aus, aber dieses widerspenstige Volk will nichts von mir wissen. Sie folgen ihren eigenen Gedanken und gehen beharrlich ihre eigenen verkehrten Wege. Gott streckt seine Hände aus und wir sagen, nee, danke, mach lieber das, was ich möchte. Und ich habe mir so gedacht, Gott gibt uns immer wieder Chancen. Er steht lange Zeit mit seinen ausgestreckten Händen da, so wie es bei seinem Volk war. Das ging über Jahrzehnte, Jahrhunderte, wo Gott seinem Volk immer wieder Chancen gegeben hat. Und auch wenn wir ins Leben von einzelnen Menschen reinschauen, dann sehen wir, dass Gott immer wieder Chancen gegeben hat. Ich habe an David gedacht, der sich so vollkommen vergaloppiert hatte und vollkommen auf dem falschen Weg war mit Bathsheba. Und er hat seine Schuld bekannt und Gott hat ihm vergeben. Auch er musste Konsequenzen seines Handelns tragen, aber Gott hat ihm eine neue Chance gegeben. Ich habe an Abraham gedacht, der mehr als einmal seine Frau für seine Schwester ausgab. Und jedes Mal gab es Probleme. Und Gott hat nicht den Stab über ihm gebrochen, hat gesagt, jetzt suche ich mir halt jemand anders, du schaffst es einfach nicht. Gott gab ihm eine neue Chance. Und so ist die Bibel voll davon. Wir können an Petrus denken, der Jesus verraten hat, mit Ansage. Eigentlich hätte er es doch wissen können. Jesus hat es ihm vorher gesagt. Und er hat ihn zweimal verraten und dann hat er immer noch nicht kapiert, um was es geht. Und er hat es das dritte Mal getan und dann hat er handgekräht. Und Jesus schickt ihn nicht in die Wüste. Jesus gibt ihm eine neue Chance. Es begeistert mich immer wieder neu, dass Gott nicht nachtragend ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du da göttlich oder bist du da menschlich? Bist du nachtragend? Ich habe manchmal das Problem, dass ich manchmal vielleicht sauer bin auf meine Frau, weil ich ihr irgendwas nachtrage. Und wenn es dann darauf kommt, dass ich sie an den Kopf werfen will, dann habe ich es vergessen. Das ist eine positive Art der Vergesslichkeit. Bist du nachtragend? Schreibst du dir die Dinge innerlich auf, dass du sie dann zur Hand hast, wenn der entsprechende Streit ausbricht? Gott ist nicht nachtragend. Gott vergibt gerne. Und dann habe ich so an diesen letzten Satz oder diesen letzten Vers in unserem Abschnitt gedacht, wo es heißt, dass die Pharisäer ihn umbringen wollten. Also Jesus und die Pharisäer, das war schon eine schwierige Sache. Die Pharisäer, ich weiß nicht, was du unter Pharisäer verstehst. Viele Leute denken bei den Pharisäern, das sind Heuchler. Das ist alles Käse, alles falsch. Das waren total korrupte Leute und was weiß ich was. Die Pharisäer waren damals eigentlich die Guten. Das waren die, die dem geglaubt haben, was in der Bibel stand. Die geglaubt haben, dass es eine Auferstehung gab. Die geglaubt haben, dass es Engel gibt. Ein Leben nach dem Tod und so weiter und so fort. Die Pharisäer waren eigentlich so die Rechtgläubigen, im Gegensatz zu den Sadduzäern, die man heute vielleicht eher so liberal nennen würde. Aber Jesus ist mit diesen Pharisäern immer wieder aneinander geraten, weil bei denen eben genau das passiert ist, was auch bei den Rechtgläubigen heute, wie ich es vorher gesagt habe, immer wieder die Gefahr ist, nämlich, dass man sich in Äußerlichkeiten verliert, dass die Erfüllung der Gesetze, der menschlich aufgestellten Gesetze, wichtiger wird als das, was eigentlich das Zentrum des Glaubens ausmacht. Und Jesus ist mit diesen Pharisäern und mit den Schriftgelehrten sehr hart ins Gericht gegangen. Auch da hat er Dinge gesagt, wo ich mir manchmal denke, weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Was fällt euch ein? Was hat er sie genannt? Schlangenbrut, Otterngezücht, was noch? Getünchte Gräber, das ist für uns heute vielleicht nicht so tragisch, aber für einen Juden damals ein Grab musste klar sein, dass es ein Grab war, wenn man sich da verunreinigt hat, wenn man das irgendwie berührt hat. Und wenn ein Grab getüncht war, schön angemalt, irgendwie vielleicht gar nicht sichtbar. Also das war nicht so positiv, was Jesus da gesagt hat. Er hat sie als blinde Blindenführer bezeichnet. Kannst ja heute mal mit deinem Wahlkreisabgeordneten probieren oder wenn du einen triffst, der noch höher ist. Jesus ist sehr hart mit ihnen umgegangen. Und er hat sich viele Dinge genannt, wo wir heute vielleicht auch ein bisschen schlucken würden und sagen, ups. Und dabei hat er nicht gesündigt. Also muss es ja irgendwie auch wahr gewesen sein. Und auf der anderen Seite stelle ich fest, dass Jesus solche Sachen zu den Zöllnern und zu den Prostituierten nie gesagt hat. Zu denen hat er auch Dinge gesagt, aber er hat andere Dinge gesagt. Er hat sie nie so hart angepackt wie diese Frommen. Und ich habe mir überlegt, was ist der Unterschied? Und da kann man sicher noch viel mehr dazu sagen, aber in diesem Vers, die wir da gelesen haben, da habe ich festgestellt, die Pharisäer, die waren sich in ihrem Urteil über Jesus einig. Und die hatten ihr Urteil gefällt. Und die haben Jesus eigentlich nicht mehr zugehört. Für sie war klar, dieser Mann, der ist ein Ärgernis für uns, der muss aus dem Weg geschafft werden. Was kann aus Nazareth Gutes kommen oder was weiß ich, an was ihr euch da auch erinnern könnt. Und es war für sie vollkommen klar, dass dieser Jesus eben nicht richtig ist. Und deswegen haben sie auch nicht mehr wirklich zugehört, im Gegensatz zum Volk. Das Volk heißt es hier, sie hörten Jesus gerne zu und sie achteten auf jedes seiner Worte. Nun, das hat sich dann später auch noch geändert. Wir haben das am Anfang schon gehört. Am Ende waren, denke ich, auch viele, die da unter seinen Predigten saßen, bei denen, die gesagt haben, kreuzige ihn und hinweg mit ihm. Aber zu diesem Zeitpunkt, oder wenn ich an eine Maria Magdalena denke, wenn ich an einen Zachäus denke, Leute, die eigentlich ausgestoßen waren von der Gesellschaft, die überhaupt nicht gut angesehen waren. Und die Leute sind zu Jesus gekommen und haben aufgesaugt, was er gesagt hat und haben angenommen, was er gesagt hat. Und ich glaube, dass das der wichtigste Unterschied ist zwischen den Pharisäern und den Menschen hier im Volk. Und weshalb Jesus sie auch unterschiedlich behandelt hat. Weil die einen haben ihm zugehört. Und die einen haben darauf geachtet, was er gesagt hat. Und die anderen, die waren selbstgerecht. Und deswegen ist wichtig, dass wir nicht denselben Fehler machen, sondern dass wir zuhören, dass wir Jesus zu unserem Herzen reden lassen und dass unser Herz offen ist für ihn. Dass unser Herz weich ist. Dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen von ihm und von seinem Heiligen Geist. Aber ich stelle auch fest, dass wir heute oft denselben Fehler machen wie die Leute damals. Wir haben den Frieden vor Augen und wir wenden uns ab. Ich weiß nicht, wer das von euch so mitbekommt. In Nordrhein-Westfalen ist es jetzt schon passiert. In Baden-Württemberg stehen wir kurz davor. Auf Europaebene haben wir es auch schon hinter uns, nämlich, dass der Gottesbezug aus den Verfassungen gestrichen wird. Und es ist in meinen Augen echt erschreckend, wie schnell und wie lautlos sowas heute funktioniert, dass man sagt, es ist nicht verfassungsgemäß, einen Unterschied zu machen zwischen dem christlichen Glauben und anderen Glaubensformen, wie zum Beispiel dem Islam. In unserer Verfassung der Bundesrepublik Deutschland steht drin, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Die baden-württembergische Landesverfassung geht da sogar noch ein bisschen weiter, wo immer wieder Bezüge auf Gott genommen werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, Gott ist immer die Frage, wie man das definiert. Aber ich persönlich denke schon, dass man ein bisschen Geschichtsbewusstsein haben sollte und sich überlegen sollte, was bedeutet es eigentlich oder was hat es damals bedeutet. Und da ist für mich eigentlich gar keine Frage, dass der christliche Glaube eben nicht wie alle anderen Glaubensrichtungen in unserer Verfassung verankert ist. Und dass ich deswegen nicht nur einen Unterschied machen kann, sondern einen Unterschied machen muss. Und trotzdem sehen wir, dass unsere Verfassungsgerichte in letzter Zeit regelmäßig entsprechende Urteile fällen und dass es jetzt so weit geht, dass die Verfassungen geändert werden, um sich der Rechtsprechung anzupassen, was ich ja auch irgendwie interessant finde. Aber ich möchte hier keine politischen Reden halten. Ich stelle bloß fest, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr verändert und sich von dem Fürst des Friedens zurückzieht und den Fürst des Friedens nicht mehr haben will und sich dafür anderen Werten zuwendet. Wir erlauben, was Gott verboten hat. Und das, was Gott haben will, das tun wir nicht mehr. Und wir wollen Gott nach Möglichkeit aus allem heraushalten in unserer Gesellschaft. Und ich halte mich nun nicht für einen großen Propheten oder sowas, aber es ist für mich relativ eindeutig und relativ unschwer zu erkennen, dass das unserem Staat, unserem Volk, unserer Gesellschaft nicht gut tun wird. Wir wenden uns von dem Fürsten des Friedens bewusst ab und dann wundern wir uns, weshalb uns der Frieden flöten geht. Der Frieden fehlt in unseren Familien. Unsere Familien werden kaputt gemacht, von außen und von innen. Der Friede fehlt in der Politik und der Friede fehlt vor allem auch uns selbst. Unserem Volk geht es so gut, ja vielleicht wie noch nie, ist immer ein bisschen subjektiv. Und es ist natürlich auch, es gibt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, das wissen wir auch. Aber ich habe so den Eindruck, dass dieser innere Friede, diese Zufriedenheit, dass der gar nicht so weit verbreitet ist, wie es dem Wohlstand eigentlich entsprechen sollte. Viele Menschen haben diesen inneren Frieden nicht mehr. Und Gott bietet uns diesen Frieden an und dieser Frieden hat einen Namen. Jesus sagt, er ist der Friedefürst. Und jetzt höre ich schon die anderen, die sagen, ja, aber das Christentum, das hat ja nicht den Frieden gebracht, sondern Krieg. Die Kreuzzüge und Nordirland und die Conquistadores in Südamerika. Ja, alles im Namen des Glaubens geschehen. Aber wenn du mal genau hinschaust, dann stellst du fest, dass es eigentlich nicht um den Glauben ging. In Südamerika ging es um Reichtümer, da ging es um Macht, da ging es um Ausdehnung des Interessensgebietes. Und da ging es um viel Geld und um viel Gold. In Nordirland, ich finde es ja so krass, was da heute immer noch passiert. Da bestehen die Protestanten drauf, dass sie mit ihren Orangenfahnen in katholische Wohngebiete reingehen, um den Katholiken zu zeigen, dass sie damals gewonnen haben. Und ich frage mich, was hat es mit Christentum zu tun? Was hatte dieser ganze Konflikt eigentlich mit Christentum zu tun? Was hatten die Kreuzzüge mit Christentum zu tun? Wo ich mir sage, das, was Jesus wichtig war, das, was er vermittelt hat, die Werte, die er gepredigt hat, die wurden in solchen Situationen mit Füßen getreten. Natürlich hat man es im Namen der Religion getan. Natürlich haben die Priester geschrien, Gott will es. Aber nicht jeder, der sagt, er ist Christ, verhält sich auch so, wie es Christus will. Und deswegen würde ich jetzt mal ganz kühn behaupten, dass Jesus uns sehr wohl den Frieden gebracht hat. Aber das, was wir Menschen oft daraus gemacht haben, eben diesen Frieden ins Gegenteil verkehrt hat. Aber wenn ich Jesus für mich persönlich annehme, wenn ich Jesus in meinem Leben herrschen lasse, wenn ich zulasse, dass Jesus in meinem Leben das Sagen hat, dann werde ich den Frieden Gottes erleben. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, dann könnten hier, denke ich, viele Leute Berichte darüber weitergeben, wie Gott in ihrem Leben Frieden gemacht hat. Und es fängt an bei uns selber, wie Gott Frieden in uns macht. Denkt, die allermeisten von uns werden auf die eine oder andere Art und Weise dieses Erleben gehabt haben, dass irgendwas in ihrem Leben unrund war, dass was nicht richtig funktioniert hat, dass wir in irgendeinem Punkt keinen Frieden hatten und dass Jesus das gut gemacht hat und dass wir zur Ruhe gekommen sind. Viele von uns könnten davon berichten, wie Gott in unseren Familien Frieden geschafft hat, wie Ehepaare wieder zusammengefunden haben, die vielleicht schon geschieden waren oder die in schwierigen Beziehungsgeflechten gelebt haben, sage ich mal. Viele könnten berichten, wie sich Eltern und Kinder neu einander zugewandt haben, sich vertragen haben. Und letztendlich sehen wir es auch hier und da, wo es auf einem größeren Maßstab passiert. Ich denke an Berichte aus Südamerika, die ich da schon gehört habe, wie in manchen Städten sich die Gefängnisse verändern. Gefängnisse zum Teil geschlossen werden können, weil die Kriminalitätsrate zurückgeht, weil sich bis um die Jahrhundertwende 1900 war, wie Bars zugemacht haben, weil die Leute nicht mehr gesoffen haben. Wo sich auch gesellschaftlich Dinge verändern und wo Frieden einkehrt. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Punkt zurück, wo ich vorher gesagt habe, Gott lässt uns unsere Entscheidungen. Er respektiert unsere Entscheidungen. Gott steht vor der Tür, in Offenbarung lesen wir das, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopf. Und ich warte, bis du mir die Tür aufmachst. Gott kommt nicht einfach rein. Er herrscht nur dort, wo wir ihn lassen. Und die Frage ist, lassen wir ihn? Lassen wir ihn in unser Herz? Lassen wir ihn in unser Leben? Lassen wir ihn in unsere Familien? Nimmst du ihn mit an deinen Arbeitsplatz? Ich habe vor einiger Zeit ein sehr verstörendes Video gesehen. Also es ist schon richtig krass, deswegen zeige ich es jetzt hier auch nicht. Aber da kommt jemand heim von der Arbeit und da sitzt jemand in weißen Kleidern auf seiner Couch und dann fängt er an, mit dem zu reden und du stellst fest, es handelt sich um Jesus. Also nicht der, der gekommen ist, sondern der da war. Und dann sagt er, ja, ich weiß, wir haben einen Termin und ich bin auch gleich fertig, wollte mal bloß noch kurz was zu essen machen und dann klingelt das Telefon und dann muss er noch seine E-Mails abrufen und ja, Jesus, ich komm gleich und so. Und dann bekommt er einen Anruf, dass irgendwie seine Lieblingsband in der Stadt spielt. Und dann kämpft er so mit sich und er sagt, ah nee, ich kann nicht kommen, weil ich habe noch eine Verabredung mit Jesus. Und dann, ach, der kommt auch und so. Und dann merkst du, wie er immer schwankender wird. Und am Schluss entscheidet er sich dann dazu, doch zu gehen. Und dann sagt er zu Jesus, weißt du, wir können uns ja jeden Tag treffen. Dann treffen wir uns halt ein anderes Mal und so. Und dann macht Jesus Anstalten, mitzukommen. Und dann sagt er, nein, du kannst nicht mitkommen. Und immer wenn er sich zur Tür wendet, geht Jesus einen Schritt hinter ihm her. Und er sagt, nein, du kannst nicht mitkommen. Und dann wird er richtig aggressiv und am Ende schließt das Ganze dann damit, dass er Jesus an die Wand nagelt. Nehmen wir Jesus mit in unseren Alltag oder sagen wir, Jesus, tut mir leid, irgendwie, das passt, da passt du nicht dazu. Jesus regiert nur da, wo wir ihn lassen. Und da, wo wir das Sagen haben, das sollten wir ihn mitnehmen. Bei uns selber. In uns selber hat niemand das Sagen als wir. Da muss Jesus dabei sein. Da muss Jesus die Herrschaft haben. Da muss Jesus das Sagen haben. Und dann wird Frieden da sein. In unseren Familien. Gut, da, wo beide am gleichen Strang ziehen, da ist wichtig, dass Jesus im Mittelpunkt steht, dass Jesus regieren kann. Wo sich die Ehepartner da nicht einig sind, wird es natürlich schwierig. Ich denke, da könnten auch viele ein Lied davon singen. Aber da, wo du das Sagen hast, da lass ihn rein. Da, wo du es kannst, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Alltag, nimm ihn mit. Lass ihn regieren. Lass diesen Friedefürst das Sagen haben. Und lass diese Chance nicht verstreichen. In unserem Text, da hat es geheißen, warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Der Friede war dir so nahe. Warum nur wolltest du ihn nicht haben? Ich hoffe, dass Gott es zu uns mal nicht sagen muss. Du hättest den Frieden haben können. Warum hast du ihn nicht genommen?